Inflationsausgleichsprämie und der Gleichbehandlungsgrundsatz. Die Anfragen zur Differenzierung bei der Gewährung der Inflationsausgleichsprämie häufen sich in der Praxis. Die Arbeitgeber wollen in der anspruchsvollen wirtschaftlichen Situation die guten Mitarbeiter mit der Zahlung dieser Inflationsausgleichsprämie belohnen und zugleich auch halten. Zugleich sollen die sogenannten Low-Performer oder C-Mitarbeiter motiviert, und schlechtenfalls sogar abgestraft werden, indem sie weniger oder gar keine Inflationsausgleichsprämie erhalten. Immerhin geht es dabei um Nettozahlungen je Mitarbeiter bis zu 3.000 Euro. Ob eine solche Differenzierung möglich ist und welches Minenfeld der Gesetzgeber mit der Regelung zur Zahlung dieser Inflationsausgleichsprämie gelegt hat, darum geht es in dieser Folge. Herzlich willkommen zu Einfach Recht, dein Podcast rund ums Arbeitsrecht. Mein Name ist Sandro Wulff, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Mediator. Bereits in der Folge vom 19. Dezember 2022, dort mit der Überschrift 3.000 Euro geschenkt, habe ich mit der Juristin Luise Hensel aus dem Team Arbeitsrecht der Kanzlei Wulff und Kollegen über die Inflationsausgleichsprämie gesprochen. Wir haben Voraussetzungen diskutiert, die erfüllt sein müssen und auch, was der Arbeitgeber beachten muss. Hör da bei den Details gerne noch einmal rein. Zum damaligen Zeitpunkt war die gesetzliche Regelung wenige Wochen alt. Rechtsprechung gab es zu dieser Regelung selbstredend noch nicht. Mittlerweile gibt es einige wenige Entscheidungen, aber viele Fragen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind weiter offen. Die Zahlung der Sonderprämie kann nur noch bis zum 31. Dezember diesen Jahres 2024 erfolgen. Danach ist der Vorteil der Brutto gleich Netto bei der Zahlung der 3.000 Euro weg. Um die Fragen um diese Inflationsausgleichsregelung beantworten zu können, das Gesetz auslegen zu können, muss der Hintergrund der gesetzlichen Regelung bekannt sein. Denn diese Regelung hat steuerliche Hintergründe und politische Bestrebungen der Vermeidung einer befürchteten Lohnpreisspirale. Deshalb finden sich die Voraussetzungen dieser Regelung im § 3 Nummer 11 Einkommensteuergesetz. Diese dort geregelten Voraussetzungen muss der Arbeitgeber beachten und umsetzen, wenn er die Privilegierungen in Anspruch nehmen möchte. Dabei gibt es verschiedene arbeitsrechtliche Möglichkeiten, und es sind Compliance-Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Im Rahmen der Umsetzung stellen sich zahlreiche Fragen, die noch völlig ungeklärt sind. Grund hierfür ist, dass der Gesetzgeber bzw. den Gesetzestext vorbereitenden Fachressorts die sich wechselseitig stellenden und damit komplexen steuer- und arbeitsrechtlichen Fragen und Probleme nicht abgestimmt haben. Vor allem geht es um die Reichweite der Ausgestaltungsfreiheit des Arbeitgebers. Hier ist das Gesetz sehr lückenhaft bzw. bedarf eben just der Auslegung, was denn erlaubt sein kann, was der Gesetzgeber gemeint haben möchte. Und bei der Vielzahl dieser Fragen will ich heute einige der häufig gestellten Fragen beantworten. Nämlich, ob eine Ungleichbehandlung der Mitarbeiter bei der Zahlung der Prämie berechtigt sein kann. Kann die Zahlung der Prämie an die Betriebstreue oder andere Leistungspakete gebunden werden? Das ist die Frage, die mir sehr häufig gestellt wird. Vorweggenommen, würden Fehler bei der Zahlung der Inflationsausgleichsprämie die steuerlichen Privilegierungen zum Nachteil des Arbeitgebers entfallen lassen und zugleich weitergehende Zahlungsverpflichtungen auch an andere Mitarbeiter auslösen können. Also hier wird es recht schnell deutlich, dass jeder Arbeitgeber, der von der Möglichkeit der Zahlung dieser Inflationsausgleichsprämie Gebrauch macht, um diese Fragen und Antworten Kenntnis haben sollte, ich würde sogar sagen muss. Und das ist in der Praxis sehr häufig nicht der Fall. Wie groß diese Unsicherheiten bei den Arbeitgebern sind, belegen eben gerade die Vielzahl von Anfragen an mein Team Arbeitsrecht bei der Kanzlei Wulff und Kollegen. Welcher Mitarbeiter ist berechtigt und muss bei der Gleichbehandlung einbezogen werden? Bezüglich des Arbeitnehmerbegriffs ist der im Vergleich zu § 611a BGB weiter steuerrechtlicher Arbeitnehmerbegriff im Sinne des § 19 Einkommensteuergesetz zugrunde zu legen. Damit zählen zum prinzipiell begünstigungsfähigen Personenkreis auch Auszubildende sowie arbeitslohnbeziehende Geschäftsführer. Da es zudem allein auf die Arbeitnehmereigenschaft, hingegen nicht auf eine unbeschränkte Steuerpflicht des Begünstigten ankommt, fallen auch geringfügig entlohnt Beschäftigte oder kurzfristig beschäftigte Mitarbeiter, die einer lediglich pauschalen Besteuerung unterliegen, darunter. Arbeitnehmer in Kurzarbeit, im Krankengeldbezug, im Mutterschutz, Elternzeit oder sogar in einem Sabbatical sind ebenfalls begünstigungsfähig, da es allein auf den rechtlichen Bestand des Arbeitsverhältnisses ankommt, nicht aber auf eine Entgelt- bzw. Entgeltfortzahlung. Ja, und wenn die denn alle als bezugsberechtigt angesehen werden könnten, sind sie bei der Frage Gleichbehandlung, wer ist da heranzuziehen, wer hat einen Anspruch zu berücksichtigen. Diese Inflationsausgleichsprämie soll nach der Intention des Gesetzgebers eine zusätzliche privilegierte Zahlung an den Arbeitnehmer darstellen. Gerade eben zum Ausgleich dieser Lohnpreisspirale. Und die Arbeitgeber haben eine Vielzahl oder in einer Vielzahl von Fällen versucht, bereits bestehende Verpflichtungen auf Sonderzahlungen mit dieser Prämie zu kombinieren, um die Abgabenlast zu minimieren. Da will ich gar nicht in das Detail reingehen. Der eine oder andere wird meinen oder wissen, was ich meine. Hier kann man individuell sicherlich noch mal prüfen, was ist gemacht worden, was ist angedacht worden. Aber in den überwiegenden Fällen, das mal ganz knapp beantwortet, ist dieser Rechtsgedanke, ist dem eine Absage erteilt worden, dass also diese anderen bestehenden Prämien mit der Inflationsausgleichsprämie kombiniert werden können. Da darf man sehr vorsichtig hingucken, denn die Regelung wurde sehr restriktiv ausgelegt. Im Lichte des Sozialzwecks könnte man ja nun das Kausalitätserfordernis ganz streng im Sinne einer Monokausalität auslegen. Was heißt das? Der Arbeitgeber müsste bei einem solchen Verständnis die Norm, die Inflationsausgleichssonderzahlung, die im öffentlichen Interesse steht, als Sozialleistung bedingungslos an sämtliche Arbeitnehmer auszahlen, um dann noch die Privilegierung zu erhalten. Stopp, steig ja nicht aus. Nach dieser strengen Lesart wären ja alle Zahlungen steuerschädlich, die gestaffelt je nach der Dauer der Betriebsfähigkeit bzw. nach dem Arbeitsvolumen, also Teilzeit, Vollzeit oder die Festlegung von Vorbeschäftigungszeiten als Anspruchsvoraussetzung, sogenannte Stichtagsregelung, wonach die Zahlungen nur solche Arbeitnehmer erhalten, die zu dem Auszahlungszeitpunkt in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis stehen, Rückzahlungsregelung mit an sich angemessenen Bindungsfristen, aber auch die Herausnahme bestimmter Arbeitnehmergruppen, wie zum Beispiel die, die im Sabbatical sind, oder Arbeitnehmer in Elternzeit oder Aushilfen, ja, nur um so ein paar Beispiele zu nennen, die würden de facto alle nicht der Privilegierung unterliegen und damit jeglichen Gestaltungsspielraum bei der Gewährung einer Inflationsausgleichsprämie würde dem Arbeitgeber verwehrt werden. Und was hier auf den ersten Blick bei der Auslegung zwar nachvollziehbar erscheint, ist im Ergebnis nicht zu rechtfertigen, weil das dogmatisch nicht überzeugen kann. Warum kann das nicht überzeugen? Es ist nämlich ein wichtiges Argument dabei zu berücksichtigen, diese Zielerreichung, Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise, ist ja, wie aufgezeigt, davon abhängig, dass der Arbeitgeber hierfür eigene zusätzliche Mittel bereitstellt. Es muss die im öffentlichen Interesse liegende Sonderzahlung, auf die gerade kein gesetzlicher Anspruch besteht, durch den Arbeitgeber finanziert werden. Und wenn der Arbeitgeber wirtschaftlich gesehen die Finanzierungsverantwortung trägt, ist ihm hieraus auch erwachsend ein entgeltrechtlicher Gestaltungs- und Steuerspielraum zuzubilligen, der steuerunschädlich ist, ja, sowie die konkrete Ausgestaltung dem steuergesetzlichen Sozialzweck nicht zuwiderläuft. Wichtige Botschaft also deswegen an dieser Stelle, ausgehend hiervon sind folgende typische Gestaltung zum Empfängerkreis und zur Prämienhöhe seitens der Finanzbehörden bzw. Finanzgerichte als steuerunschädlich im Sinne des § 3 Nummer 11 C Einkommensteuergesetz und zugleich seitens der Arbeitsgerichte als arbeitsrechtlich zulässig anerkannt worden. Das sind drei Gruppen. Erstens Stichtags- und Rückzahlungsregelung zur Sicherung der Betriebstreue. Also sowohl vergangene als auch zukünftige Betriebstreue kann mit der Prämie honoriert werden. Dies kann mit Stichtagsregelungen, Vorbeschäftigungszeiträumen und Rückzahlungsklauseln abgesichert werden. Der Gleichbehandlungsgrundsatz ist nicht verletzt, da es sich um einen gerechtfertigten Sachgrund handelt. Zweite Gruppe, Differenzierung nach konkreter Betroffenheit. Damit ist eine Gruppenbildung von Mitarbeitern möglich, die eine Berechtigung für den Bezug an bestimmten Kriterien festmacht, die vom Arbeitgeber gestaltet sein muss, zum Beispiel Einkommenshöhe, Unterhaltspflichten, ja auch Staffelungen in der Höhe sind danach möglich. Und die dritte und abschließende Gruppe ist die Differenzierung nach Arbeitsvolumen bzw. nach Arbeitsverhältnissen mit bzw. ohne Entgeltbezug. Also ganz klar, wo wir Mitarbeiter haben, die über längere Zeiträume arbeitsunfähig sind. Der Punkt ist zwar weiter höchst umstritten, aber bei der Schaffung nachvollziehbarer Kriterien unter Berücksichtigung von Pufferzeiten ist dies im Ergebnis möglich. Fazit: Bei der Ausgestaltung einer Inflationsausgleichsprämie ist nach wie vor Vorsicht geboten, wenn es um die Differenzierung bei dem Empfängerkreis und der Höhe der auszukehrenden Prämie geht. Ganz wichtig, auch die Mitbestimmung des Betriebsrats muss nach der Topftheorie beachtet werden. Nicht über die Höhe entscheidet der, aber über die Verteilung. Wichtig ist aber, eine Differenzierung ist möglich. Dies aber nur bei klaren Konzepten, die durch Arbeitsrechte-Experten erarbeitet worden sind und erarbeitet werden. Mein Team Arbeitsrecht, der Kanzlei Wulff und Kollegen, hilft dir, hilft Ihnen gern. Du erreichst mich und mein Team unter info@kanzlei-wulff.de. Schreib uns gern eine Mail und wir nehmen mit dir Kontakt auf. Gerne lese das Ganze auch unter unserem Blog nach unter www.kanzlei-wulff.de. Dort findest du auch viele andere interessante Beiträge aus anderen Rechtsgebieten. Ja, und zum Schluss abonniere und bewerte gerne diesen Podcast, damit du auch nächste Woche oder bei der nächsten Folge dabei sein kannst, wenn es wieder heißt: Herzlich willkommen zu Einfachrecht, dein Podcast zum Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro Wulff, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Mediator.